Und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Und das hier ist die 95. Folge des ersten DVP, aufgenommen am Montag, den 20. April 2009. Mein Name ist Hobbs und ich sitze hier alleine vor dem Mikrofon, aber 82 Mitarbeiter hinter den Kulissen hier in den heiligen Hallen des ersten deutschen Videospiel-Podcasts und begrüße euch zu einer endlich neuen Folge. Wir haben auch dieses Mal wieder mehrere Anläufe gebraucht, um diese Aufnahme endlich realisieren zu können. Jetzt, wenn ihr das jetzt hier hört, hat es geklappt. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und ja, ich möchte sagen, vielen Dank als allererstes für die tolle Reaktion, die wir bekommen haben auf unsere letzte Sendung. Sie war zugegeben etwas verwirrend. Sie war nicht so richtig strukturiert, aber sie war sympathisch. Sie war nett und Holle war dabei. Und wir haben angekündigt hier, dass mit mir es zwar zu Ende geht, mit der 100. Folge des ersten deutschen Videospiel-Podcastes, aber es wird eine 101., 102. und so weiter Folgen geben. Also es geht weiter mit dem ersten deutschen Videospiel-Podcast. Dann aber als Hauptmoderator wird Holle dann die Verantwortung übernehmen. Und daraufhin haben wir viele Reaktionen bekommen auf unserer Mutterseite Game30, aber auch als Kommentarfunktion in unserem Internet-Tagebuch oder als E-Mail. Und die allermeisten sind darüber sehr freudig überrascht und freuen sich, dass Holle diese Verantwortung also übernimmt. Und für alle die, die mit mir eh nicht so gut leben konnten, weil ich ja zum Beispiel keine Shooter mag, die können sich freuen, Holle hat da doch ein etwas, ein etwas mehr Sympathie für dieses und für andere Genres. Also bleibt mir nur noch die Freude, diese Folge und die nächsten 5 zu genießen, und zwar in diesem Jahr, und mit euch nochmal gemeinsam Videospielfreuden abzufeiern. Und dieses Mal ist wirklich alles dabei. Ich habe einen tollen Spieleflirt für euch, und zwar werden sich endlich die Nintendo-Freunde mal wieder drüber begeistert. Die werden begeistert sein, weil Nintendo ist am Start mit einem Wii-Titel heute beim Spieleflirt, und unglaublich aber wahr, wir machen heute auch eine Literaturkritik, und zwar zu dem Magazin, das für mich so ein bisschen der Godfather auf Multiplattform-Magazine ist. Und ich spreche da nicht von Computerbildspiele, sondern einem anderen Magazin, dazu in wenigen Minuten mehr. Und wir haben auch ein paar tolle News für euch vorbereitet. Ankündigung, Spieleankündigung, die uns hier alle aus den Latschen gehauen haben. Aber bevor es soweit ist, natürlich wie üblich die Frage und beziehungsweise die Antwort nach der Frage, was spiele ich denn aktuell? Und ich muss zugeben, die Sonne scheint, die Sonne lacht, es ist so ein Traumwetter draußen und trotzdem spiele ich relativ viel. Ja, ist ja eigentlich untypisch, ja, wenn das Wetter schlecht ist, spielt man viel, wenn die Sonne scheint, spielt man weniger. Nun geht doch da mal einer ans Telefon, oder wisst ihr was, geht nicht ans Telefon, lasst es klingeln, da hinten, sehr schön, oder, diese Mitarbeiter. Egal, also, spielen tue ich viel aktuell und was, ja, relativ viel auch, unterschiedliche Dinge, aber auf 2 Titeln kann ich mich wirklich stark konzentrieren zurzeit, die ich mit Abstand am meisten spiele, und das ist zum einen FIFA 09, ja, FIFA 09, ihr wisst, dieses alte Fußballspiel aus dem Herbst letzten Jahres hat einen neuen Spielmodus bekommen, und zwar heißt der Ultimate Team. Und wenn ihr eure PlayStation 3 oder eure Xbox 360 ans Internet angeschlossen habt, dann solltet ihr euch dieses neue Feature, dieses neue Spielmodi unbedingt runterladen. Es kostet ungefähr mehr oder weniger 10 Euro, aber es lohnt sich, weil EA Sports hätte dieses Spielprinzip, diesen Spielmodi noch vor 2-3 Jahren als Vollpreistitel für 70 Euro ins Händlerregal gestellt. Ja, die sind jetzt ziemlich kundenfreundlich geworden, was irgendwie für EA Sports ja fast ein Widerspruch ist. Aber momentan muss man es einfach so sagen, sehr guter Spielmodi, Ultimate Team. Ich habe vorhin gesagt, wir haben diese Aufnahme schon ein paar Mal versucht aufzunehmen und irgendwie hat es nie geklappt. Und deswegen garantiere ich euch, ich habe ein paar Mal hier versucht zu erklären, was ist eigentlich dieser Ultimate Team Spielmodus, ja, dass man da sich Karten oder genauer gesagt Päckchen kaufen kann, wo Spielekarten drin sind. Mit diesen Spielekarten kann man dann erst spielen und so weiter und so fort. Ich habe nur jedes Mal, wenn ich diesen Ultimate Team Modus erklärt habe, gemerkt, den kann man irgendwie gar nicht so richtig erklären. Zumindest nicht hier bei so einem Podcast. Deswegen, oder ich kann es zumindest nicht. Deswegen, also mein Tipp, wer eh keine Fußball-Videospiele mag, der soll sowieso bleiben lassen. Und für alle, die Fußballspiele toll finden und nicht only Pro Evolution Soccer abhängig sind, sondern auch den Blick haben für FIFA, die sollten sich das, ja, die können sich das eigentlich bedenkenlos kaufen. Der geilste Spielmodus der Welt ist der Ultimate Team Spielmodus. Finde ich besser als eine Saison zu spielen, als eine Karriere zu spielen, sogar besser als Be a Pro. Ich meine, das ist alles für sich genommen sehr, sehr schöne Spielmodi, aber das Ultimate Team ist einfach richtig, richtig fett, richtig geil, süchtig machend, unglaublich. Und deswegen spiele ich das halt sehr viel zurzeit. Und das zweite Spiel, das momentan sehr viel spiele, und da muss ich mich jetzt schon wieder entschuldigen bei einigen Hörern von euch und besonders bei den Damen und Herren von dem Unternehmen Codemasters. Ich spiele momentan aktuell ganz viel und auch total gerne Race Driver Grid. Race Driver Grid oder muss man es heißen Race Driver Grid? Ich weiß es nicht. Also dieses Grid, ich nenne es einfach mal Grid. Ja, dieses Spiel habe ich vor ein paar Folgen als Spieleflirt gehabt und habe, glaube ich, die schlechteste Bewertung unter der Spieleflirt-Geschichte gegeben. Ich glaube, 5,5 Punkte hat Grid von mir nur bekommen. Sieht zwar geil aus, das Spiel, habe ich damals gesagt, aber die Autos lassen sich überhaupt nicht lenken. So, dann, das war mein Eindruck der Demo. Jetzt begann ja vor einigen Wochen wieder die Formel-1-Saison und ich habe mir die ersten drei Rennen alle angeguckt, auch diesen Sieg von Vettel, unglaublich geiles Rennen da in China, und habe nach dem ersten Formel-1-Rennen schon richtig Lust gehabt, mal wieder ein Racing-Spiel zu spielen, und zwar so richtig ein tolles Racing-Spiel, auf Asphalt, Runden basierend und so weiter und so fort. Und da habe ich mal geguckt in meiner Sammlung, was habe ich da eigentlich? Und ja, Project Gotham Racing 3 war da so fast das Aktuellste, was ich habe. Und das geht irgendwie schon gar nicht mehr, nicht? Also gut, ich habe auch Motorstorm 1 und 2 und so. Aber das sind ja eher so eine Rallye-Arcade-Spiele. Ich wollte also mal so einen richtig schönen, so Forza Motorsport hatte ich mir nie gekauft, weil mich das gelangweilt hatte. Und okay, Gran Turismo 5 habe ich noch, stimmt. Ja, aber ich wollte was Neues. So, und dann habe ich mal im Internet geguckt, welche Spiele sind denn da gut bewertet. Und fast überall kam der Grid-Titel, Race Driver Grid-Titel, auf 90% und mehr Spielspaßwertungen auf vielen Internetseiten. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und als dann am nächsten Tag GameStop, dieses unglaublich sympathische Geschäft, ja, GameStop, auch in ihrem Einkaufszentrum ihrer Nähe, dieses Angebot hatte, den Race Driver PlayStation 3 für 29€ zu vertickern, da habe ich gedacht, gut, für 30€, da kannst du nicht viel falsch machen, guckst es dir mal an. Ja, und ich bin begeistert. Auch deswegen, weil auf der Seite GameZone, also jetzt nicht auseinander, nicht durcheinander kommen, ne? GameStop war der Shop, GameZone ist auch ein Shop in München, hat aber auch eine sehr gute Internetseite, GameZone.de, und auf GameZone.de hat jemand eine sehr gute Review geschrieben zum Race Driver Grid und hat da einen Satz gesagt, für den ich heute einen Satz geschrieben, für den ich heute noch dankbar bin. Und zwar hat er geschrieben, man muss der Steuerung der Fahrzeuge eine Stunde Zeit geben und dann hat man es drauf. Und Baby, genau das war's. Richtig, eine Stunde habe ich ungefähr auch gebraucht und jetzt slide ich da durch die Kurven, als ob es nichts Gutes wäre. Unglaublich tolle KI, der Mitfahrer, tolles Karriere, sehr motivierendes Karriere, wie heißt denn das, Spielmodi, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, super geile Grafik, also einfach alles ist fantastisch am Race Driver Grid und es tut mir jetzt wirklich leid, liebe Jungs von Codemasters, dass ich euch damals so die jungen Leute würden sagen gebasht habe, aber ich als alter Sack sage mal kritisiert. Ich habe euch da vielleicht ein bisschen zu stark kritisiert, aus Unerfahrenheit. Es tut mir leid. Ich oute mich jetzt hier und sage sorry. Dafür, also ein tolles Spiel, schon in die Jahre gekommen, für günstiges Geld zu haben. Und wer es noch nicht hat und auf Racing-Spiele steht, der sollte diesem Spiel wirklich mal eine Chance geben. Alleine auch schon diese tolle Idee, dass wenn man einen totalen Crash gemacht hat in der letzten Runde und man will nicht wieder von neu beginnen, dass man dann die Zeit zurückspulen kann. Also Wahnsinn. Super, ja. Gut, ansonsten, ja, noch diverse andere Dinge gespielt, wie zum Beispiel den Spieleflirt, den ich gleich vorstellen werde, oder zum Beispiel Geheimakte Tunguska mit auf dem Nintendo DS, ja. Das ist auch so ein Spiel, was ich in letzter Zeit wieder öfter gespielt habe. Aber warum? Ja, weil es ja eine neue Konsole gibt. Ja, Freunde, es gibt eine neue Konsole und zwar den Nintendo DSi oder DSi. Wusste immer nicht, wie spricht man das eigentlich aus, dieses neue Teil von Nintendo. DSi oder DSi? Ich habe gesagt DSi, weil ich dachte, das i wie iPod oder iPhone oder iMac, iBook, ja. Aber in der Werbung von Nintendo, die im deutschen Fernsehen läuft, wird gesagt DSi. Und da ich denke, dass die Jungs von Nintendo wissen, wie sie ihr Produkt gerne ausgesprochen haben möchten, nenne ich es jetzt am besten auch DSi. Also der neue Nintendo DSi, ja, den wollte ich mir eigentlich gar nicht zulegen, obwohl ich seit vielen Jahren eigentlich zu den Bekloppten gehöre, die immer am Erscheinungstag einer neuen Konsole zugeschlagen haben. Das ist nun mal mein großes Hobby gewesen in den letzten Jahren. Also seit der PlayStation 2 ist jede Konsole, die danach gekommen ist, also eine Xbox und ein GameCube und eine Xbox 360 und eine Wii und die PlayStation 3 und der Nintendo DS und die PSP, sind immer am Erscheinungstag bei mir gewesen. Das heißt, es stimmt gar nicht. Nintendo DS habe ich aus Amerika mir importieren lassen und die PSP sogar aus Japan, um sie ungefähr ein Viertel bis ein halbes Jahr vorher zu haben. Also ich war wirklich viele Jahre richtig heiß darauf, immer die neueste Technik zu haben. Aber jetzt, ihr merkt es ja auch an dem Erscheinungsrhythmus des ersten deutschen Videospiel-Podcasts, lässt diese Faszination für Videospiele bei mir, ich will nicht sagen nach, aber die Prioritäten werden so ein bisschen verschoben. Und diese oberste Priorität wie früher hat dieses Thema vielleicht für mich nicht. Und da ich den Nintendo DS in den letzten Jahren sowieso sehr selten benutzt habe, in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich mir gedacht, das Ding brauche ich jetzt nicht gleich am ersten Tag. Und dann kam wieder dieses merkwürdige Unternehmen mit dem Namen GameStop, die ein Angebot gemacht haben, wo ich mich bis heute eigentlich frage, was ist das für ein komisches Angebot gewesen? Ein gutes Angebot muss ja etwas sein, was für mich als Kunde gut ist und was auch für den Händler gut ist und ne, die berühmte Win-Win-Situation. Und ja, da hat GameStop etwas angeboten, das fand ich unglaublich. Und zwar haben sie angeboten, gib deinen alten Nintendo DS ab, ja, klar, den brauche ich dann ja auch nicht mehr, wenn ich den DSi habe. Gib das alte ab, DS, mit zwei Spielen, egal welche. Und dann kostet der neue Nintendo DS nicht mehr 169 Euro. Also 169 Euro ist auch echt viel Geld. Sondern er kostet nur noch 49 Euro. 49 Euro! 120 Euro günstiger, wenn man seinen Nintendo DS abgibt mit zwei Spielen. Ich meine, was ist das denn für ein Angebot? Ist ja super geil. Ja, und zugegeben, habe ich dann gemacht. Und deswegen habe ich den Nintendo DSi dann doch wieder am ersten Tag schon in meinem Besitz gehabt. Und ja, der hat so ein paar nette Features. Ich habe ja einen 12-jährigen Sohn und der findet diese Feature super. Der hatte nämlich noch keinen MP3-Player und jetzt hat er auf seiner SD-Karte, auf seinem Nintendo DSi, dann schon sich Musik von Guitar Hero und Rock Band raufladen lassen. Ja, cooler Sohn natürlich, ja. Richtige Musik meiner Meinung. Und ja, und man kann, wenn man die Musik abspielt mit dem Nintendo DSi, kann man auch so ein paar schöne Effekte einbauen. Man kann die Lieder schneller machen, langsamer machen. Man kann so ein bisschen Schlagzeug dazu spielen über die Schultertasten. Also es sind ein paar ganz nette Feature, die jetzt für mich als Erwachsener vielleicht ja, nur ein Gag sind, aber halt für diese Generation meines Sohnes, das finden die natürlich rattenscharf. Und dann hat der Nintendo DSi auch zwei Kameras, wie ihr alle wisst. Eine zeigt nach hinten, also zum Spieler und eine zeigt weiter weg, auf die andere Seite. Und ja, in den Vorberichten, die ich eigentlich nur überflogen habe, zugegeben, relativ emotionslos, habe ich dann oft gelesen, dass diese Kameras irgendwie keine tolle Auflösung haben, ja, und überhaupt nicht mit den neuesten Kameratechniken mithalten können. Das mag auch richtig sein. Das stimmt auch. Nur, liebe Freunde, und da kommt es mal wieder, wir haben dann ein paar Fotos gemacht von mir, als ich so gespielt habe und keine Ahnung, ja, also diverse Fotos, ist jetzt auch wurscht. Und dann haben wir die SD-Karte rausgenommen, in die Wii gesteckt und dann das Fotoalbum der Wii geöffnet. Ja, und dann einfach auf Diashow geklickt. Also das Ganze geht innerhalb von ungefähr 10 Sekunden. Und die Fotos auf unserem LCD-Fernseher waren wirklich okay. Das war jetzt nicht Hightech-Qualität, zugegeben, ja. Das ist jetzt keine HD-Qualität, ja. Weit weg sogar davon. Aber ehrlich gesagt, um mal diese als Dia schon mal abzuspielen, dass man sagt, ey, guck mal da, da waren wir hier, weißt du noch, in Frankfurt und da haben wir ein bisschen gezockt. Dafür reicht es allemal. Na. So, jetzt müsste das eigentlich aus dem Hals draußen sein. Dafür reicht das allemal. Das ist eine gute Qualität, wie ich finde. Nicht sehr gut, ja, nicht weit weg von State of the Art, aber ausreichend, absolut ausreichend, um Spaß zu haben. Und wenn jetzt auch noch diese Kameras unterstützt werden durch Spiele, dann kann es wieder richtig witzig werden. Es gibt ja schon so ein paar Spiele, die man sich schon downloaden kann in den Nintendo DS Store. Der ist dann ja auch neu. Und haben wir natürlich auch gleich mal ausprobiert, so eine kleine Minisammlung von Wario uns runtergeladen, nur mal, um zu gucken, ob es geht. Das war nett, mehr aber auch wirklich nicht. Aber wenn das Ganze noch verbessert wird, okay. Ja, und wenn man dann so sieht, okay, der Nintendo DSi, der ist leichter, ja, die Bildschirme sind etwas größer, was angenehm ist, wie ich finde, ist er auch noch etwas heller geworden, was ich angenehm finde. Er hat die Möglichkeit, dass man Musik abspielt, er hat die Möglichkeit zu fotografieren und diese Fotos auch noch ein bisschen nett und witzig zu verändern. Er hat die Möglichkeit, über einen DSi Store, Nintendo Store einzukaufen, Spiele runterzuladen, Programme runterzuladen. Man kann damit im Internet surfen. Also ehrlich gesagt, ja, eine echte Verbesserung des Nintendo DS. Und da hat Nintendo mal wieder ganz viel richtig gemacht, sind ganz bewusst nicht auf den absolut letzten Stand der technischen Möglichkeiten gegangen, den man sich ja heute hätte. Aber die Verkaufszahlen, so wie man das hört, sollen ja am Anfang ziemlich begeisternd gewesen sein. Man spricht von 300.000 Stück in den ersten 24 Stunden. War es jetzt Deutschland oder Europa? Aber ehrlich gesagt, gut, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Nichtsdestotrotz mit Sicherheit ein Wahnsinn, dass überhaupt, wenn man weiß, wie viele Millionen DS-Geräte gekauft worden sind in den letzten Jahren, dass dann überhaupt wieder noch ganz viele zuschlagen, so wie ich, ja, und sich den neu kaufen. Wobei, wie gesagt, nochmal, für 49 € finde ich das vollkommen okay. Ja, absolut. Also ein tolles Stück neues Gerät, was man wieder hat, in der Hand hält. Und insofern bin ich da ziemlich begeistert und freue mich jetzt auf den Sommer mit meinem Nintendo DSi. Gut, ich habe hier auf meinem Spickzettel geschrieben, ich wollte über Ankündigungen sprechen. Ich habe schon in der letzten Folge mit Holle ja gesprochen darüber, dass Assassin's Creed 2 angekündigt ist. Übrigens, für dieses Spiel gibt es jetzt einen ersten Trailer. Unglaublich lustmachend auf dieses Spiel, wie ich finde. Uncharted 2 ist ebenfalls angekündigt. God of War 3 ist angekündigt. Das sind alles so Spiele, auf die ich mich sehr freue. Mass Effect wohl leider erst 2010. Aber ich habe zwischen der 94. Folge des ersten deutschen Videospiel-Podcasts und dieser hier, der 95. Folge, wieder drei Ankündigungen gefunden, die mich aus den Schuhen gehauen haben. Und die will ich euch kurz erzählen. Die erste, und alle drei finde ich super ungewöhnlich, muss ich dazu sagen. Die erste ist ungewöhnlich. Ja, wie soll ich das erklären? Ich sag's mal so. Ich habe mir ein Spielemagazin gekauft, wo ich ja auch gleich den Spieleflirt zu machen werde. Und blätter den so durch und da steht dann als Vorbericht, als Vorschau halt der Titel dieses Spiels, über das ich gleich sprechen werde. Und ich denke so, um Gottes Willen, und blätter weiter, ja. Und blätter weiter, es interessiert mich mal überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Und blätter weiter und blätter zwei, drei Seiten weiter und bleib richtig stehen und denk, sag mal, war das wirklich? Und dann blätter ich nochmal zurück. Ja, und dann steht da tatsächlich dieser Name des Spiels und dann sehe ich die Screenshots und das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Need for Speed Shift heißt der Titel, der da angekündigt worden ist und der alte, der höchstwahrscheinlich älteste Running Gag der ersten deutschen Videospiel-Podcast-Gemeinschaft ist ja ein Spruch des Co-Moderators Proxys, als er vor vielen Jahren mal gesagt hat, Need for Speed. Das ist der einzige Name eines Videospiels, wo die Wahrheit schon im Namen steckt. Ja. Dieses Spiel braucht dringend Geschwindigkeit, ja, weil Need for Speed eine echt Scheißserie ist, ja. Also das letzte gute Need for Speed, meiner Meinung nach, ist erschienen für die PlayStation 2 und hörte auf den Namen Hot Pursuit 2, ja. Alles, und das war auch schon ein okay Spiel. Gut bis okay. Alles, was danach kam, war eigentlich ziemlich schrottig, ja, dieses ganze Underground und Most Wanted, also, ich sage nicht, dass es nicht erfolgreich war. Es war ja anscheinend kommerziell ein echter Erfolg, aber eigentlich war es, also ich fand scheiße und die Serie Need for Speed vollkommen überbewertet. Und ja, die letzten Titel gingen dann auch mit Pro Street und so, ging wohl auch dann auch absatztechnisch schon gar nicht mehr. Und da haben sich die Jungs von Electronic Arts mal gedacht, wir müssen mal was anderes machen und haben ein anderes Entwicklerstudio genommen und das Ding hört jetzt auf den Namen Shift, Need for Speed Shift. Und was der Entwickler Slighty Mad da anscheinend produziert, ist ja wohl nicht zu fassen. Ja? Er sieht richtig gut aus. Ich meine jetzt, also ich habe heute irgendwas mit meinem Hals, oder? Ist doch nichts zu trinken hier. 82 Mitarbeiter und kein Getränk. Das ist ja auch ein Wahnsinn hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast. Also, okay, wenn man jetzt so Race Driver Grid spielt und so, dann, das ist ja schon wirklich eine super, super geile Grafik. Aber diese Shift scheint wirklich in nichts nachzustehen. Und der Redakteur dieser Spielezeitschrift hat geschrieben, das fand ich dann ganz persönlich, jetzt könnte sogar ich wieder zum Need for Speed-Fan werden. Die Rennen sind schon jetzt richtig intensiv, das Fahr- und Geschwindigkeitsgefühl einfach großartig. Das klingt so ein bisschen danach raus, dass er genauso wie ich die letzten Teile ziemlich daneben fand. Und ja, also da muss ich sagen, hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich das jemals wieder sagen werde. Aber auf diesen Teil, auf diesen nächsten Need for Speed Teil, werde ich mal ein Auge werfen und werde mal das weiter verfolgen, wie es da aussieht. Sieht richtig, richtig beeindruckend aus. Wer hätte das gedacht, oder? Wer hätte das gedacht, ist auch eine gute Überschrift für meine zweite Spielankündigung, von der ich gehört habe und wo mir Tränen in die Augen kamen. Ja, ich habe geweint und ich habe meiner Tränen mich nicht mehr geschämt. Ja, weil es geht zu Herzen, diese Ankündigung. Es soll noch in diesem Jahr einen neuen Teil geben von dem besten Jump'n'Run-Spiel aller Zeiten, Jak und Daxter. Und das exklusiv für die PlayStation Portable und für die PlayStation 2, nicht für die PlayStation 3. Ja. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Jak und Daxter. Das muss ich euch jetzt erzählen, damit ihr wisst, warum mich das auch so persönlich berührt hat, diese Ankündigung. Ich habe von meinem Sohn erzählt, der jetzt 12 ist und als der ungefähr 5 war, ist er in den Kindergarten gegangen mit seinem besten Kumpel Mick. Und Mick und mein Sohn, die verstanden sich halt sehr gut und dadurch haben sich auch die Eltern wieder ganz gut verstanden und der Vater von diesem Jungen, von diesem Mick, ja, mit dem habe ich halt auch viel private Zeit verbracht, weil er auch gerne Videospiele spielt. Und wir haben so gedacht, als unsere Jungs so 5 waren und in den Kindergarten gingen, Mensch, es müsste irgendwie mal so ein Spiel geben, weißt du, was uns begeistert und was die Kleinen begeistert. Und dann kam Jak und Daxter. Das war wirklich ein so tolles, charmantes Jump-and-Run-Spiel mit wenig Gewalt und aber trotzdem Action. Und ich weiß noch genau, in dieser Verpackung von dem PlayStation 2-Spiel, bei der Bedienungsanleitung war so eine Landkarte, wo Jak und Daxter dann halt die ganzen Precursors und so suchen mussten. Und das haben wir dann in den Kinderzimmern aufgehangen und es war eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen, weil die Kinder vom auf dem Weg in den Kindergarten, vom Weg vom Kindergarten nach Hause sich unterhalten haben, wenn andere über Teletubbies und was weiß ich was, SpongeBob sich unterhalten haben, dann waren die beiden, haben gesagt, wo müssen wir wohl längs laufen, links oder rechts und sollten wir nochmal auf die Insel gehen und sollten wir nochmal dies machen. Und dann war das so, dass dieser Freund von mir und ich, wir haben dann uns abgewechselt beim Steuern und die Jungs haben immer gesagt, wo wir als nächstes hin müssen. Und das war wirklich toll. Wir haben dieses Spiel alle 4 gemeinsam durchgespielt und es geht, ja, dieses Spiel werde ich nie verkaufen. Es ist ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiges Teil meiner Videospiel-Historie. Und dann waren wir schon sehr enttäuscht, als dann Jak & Daxter 2 herauskam, weil, ja, man hat dann natürlich wieder auf die ganzen Freaks da draußen gehört. Ja, es wurde dann mehr geschossen, es war dann noch mehr Action und das war dann für Kinder mit dann 5 oder 6, waren sie dann vielleicht, fanden wir das halt pädagogisch nicht gut und fanden das zu brutal. Und ja, Jak 3, der dann rauskam, der ja so eine offene, fast schon GTA-Welt hatte, Spieleredakteure waren begeistert von dem Spiel, aber es passte uns halt auch überhaupt nicht in Kram und da waren wir so ein bisschen enttäuscht. Dann gab es dann noch einen Racer, also das Jak 3 ist mit Sicherheit ein gutes Spiel, das muss ich mal dazu sagen, aber es passte uns damals halt nicht, weil ja, so erwachsene Männer wollten wir nun abends nicht uns beim Bierchen Jak 3 durchspielen, da haben wir dann andere Spiele gespielt und mit den Jungs war es einfach ja, zu reif, sag ich mal. Gut, dann gab es noch irgendeinen Racer, glaube ich. Und dann gab es natürlich Dexter, das Jump'n'Run-Spiel für die PlayStation Portable, was bis heute noch eins der besten PlayStation Portable-Spiele ist, wenn man den Rezensionen der verschiedenen Redaktionen von Spielemagazin Glauben schenken darf. Ich habe das Spiel natürlich auch zu Hause, habe es aber nicht weit gespielt, weil ich halt ein ganz persönliches Problem habe mit der PlayStation Portable. Vielleicht habe ich ja die merkwürdigsten Hände der Welt, aber irgendwie spiele ich eine Viertelstunde mit der PlayStation Portable, tut mir einfach meine Hände weh. Ja, ich kann die Daumen tun mir weh und ja, es ist einfach total anstrengend. Ich weiß auch nicht. Deswegen hört ihr hier so wenig von der PlayStation Portable, weil ich einfach, ob das Spiel jetzt gut ist oder nicht, was da gerade individuell erscheint für diese Konsole. Ich finde sie stylisch, ich finde sie sieht klasse aus, ist eine tolle Idee von Sony, aber irgendwie ja, verkrampfen meine Daumen, wenn ich mit diesem Ding spiele. Deswegen habe ich also auch Dexter nicht so richtig gespielt und ja, eigentlich habe ich dieses Spiel dann schon wieder vergessen. Und nun diese Ankündigung, also die Good Old Times können zurückkommen und dann noch für die PlayStation 2. Jetzt müsste ich natürlich gucken, ich habe ja die erste PlayStation 3, die 60 GB, die ja abwärtskompatibel ist, auch zu neuen PS2-Spielen. Fragezeichen, weiß ich nicht genau. Müsste man jetzt mal gucken, was da passiert. Aber das wäre natürlich toll, weil, ja, das wäre ein absoluter Must-Have-Titel. Jack and Dexter 4 müsste es dann ja sein. Ja, weil das würde ich mir alleine schon wegen der guten alten Zeit zulegen und eventuell dann natürlich auch wieder mit Mick und mit meinem Sohn spielen, weil die sind jetzt mittlerweile auch in einem anderen Alter, wo du dann andere Videospiele spielen kannst und ja, das wäre doch super. Also ich freue mich, ich finde es unglaublich genial, dass es einen neuen Teil von Jack and Dexter geben soll. Glaube ich, nicht mehr von Naughty Dog produziert. Die machen ja jetzt gerade Uncharted 2. Also es scheint also, dass die Lizenz von Jack and Dexter an ein anderes Entwicklerstudio gegangen ist. Wir werden das verfolgen hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast. Aufmerksam, aufmerksam. Und ja, drücken die Daumen, hoffen, dass es gut geht. Und dass wir das dann zum Weihnachtsgeschäft spielen können. Wäre klasse. So, die dritte Ankündigung, die mich umgehauen hat, die ist jeweils am Tag der Aufnahme, am 20. August 2009, noch nicht offiziell. Es könnte sein, dass ich daneben liege und dass mal das Spiel, was ich jetzt gleich ankündige, vielleicht noch gar nicht richtig offiziell angekündigt ist. Aber man lässt so etwas verlaufen. Also die Gerüchteküche brodelt in der Videospielszene, weil auf einer Seite es ist Ubisoft, glaube ich, ne? Es ist Ubisoft. Ein Spiel angekündigt ist, wo man sagt, dass ein großes Franchise wieder erweckt wird zum Leben. Ich glaube, es ist von der Seite von Deus Ex 3, war es, glaube ich. Das ist ja auch ein Warren Spector-Titel. Deus Ex 3 ist ein Warren Spector-Titel. Und dort wird ein Spiel angekündigt, das man bald announcen will. Ein großes Franchise, das wiederbelebt wird. Und diese Schrift sieht aus wie von meinem absoluten Lieblingsspiel auf dem PC. Es gibt so ganz wenige Spiele, die einen das Leben lang beeinflusst haben. Jack and Dexter, wenn ihr so weit gehört dazu, weil es diese tolle Erinnerung hat an diese Kindergartenzeit und einfach die Möglichkeit, spannende Videospiele wirklich auch für Kinder toll und spannend zu inszenieren, ohne auf große Brutalität und Gewalt zu setzen. Tolle Geschichte. Natürlich Tetris für uns alle ist so ein Spiel. Wer den Atari damals hatte, wer Pitfall so ein Spiel, wo man sagt, das ist so ein Meilenstein, nicht? Für mich noch ein Meilenstein war zum Beispiel, klingt ein bisschen komisch jetzt vielleicht, war MotoGP für die erste Xbox, weil es war das erste Mal, dass ich mit einem Konsolenspiel online gespielt habe und zwar wirklich ruckelfrei und da Motorradrennen gefahren bin. Ich fand das unglaublich. Ich hab den Mund nicht mehr zubekommen. Ja. Noch so ein Spiel wäre Command & Conquer, weil es das erste Spiel war, was ich so als LAN-Spiel mal gespielt habe. Es war auch ein Hammer. Ja. Und auch so ein Mundaufspiel, wo man das war für mich Splinter Cell, der erste Teil. Da habe ich wirklich nachts durchgespielt, bis morgens die Sonne wieder aufging. Und habe gedacht, wie erkläre ich das jetzt meiner Frau, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Weil dieses Spiel einfach so unglaublich spannend war und grafisch mich so umgehauen hatte. Und die ganze Story toll war. Ja. Also, und so ein Spiel in solch einer Qualität, wo ich ebenfalls nachts aufgestanden bin. Ich erinnere mich noch genau daran. Es war 3.33 Uhr. Ich werde es nie vergessen. Es war in irgendeiner Nacht um 3.33 Uhr aufgewacht und habe gedacht, jetzt weiß ich, wie ich in die Burg reinkomme. und bin an meinem PC und habe bis zum Frühstück morgens gespielt. Das war Thief, der Meisterdieb. Thief, der Meisterdieb. Und wenn wir jetzt jüngere Hörer haben hier bei diesem Podcast, dann werden vielleicht einige von euch den gar nicht mehr kennen, diese Franchise. Es waren drei Spiele damals. Aus der Ego-Perspektive spielte man einen Dieb in der, was weiß ich, in was für einer Zeit. In der Zeit von Schlösser und Burgfrauen. Und wir als Meisterdieb haben also den reichen Leuten das Geld entwendet und es den Armen gegeben, weil wir waren ja arm. Und nebenbei haben wir noch ganz mysteriöse Dinge entdeckt. Ich will ihr gar nicht zu viel verraten, weil wer das noch nicht gespielt hat, der muss das unbedingt nachholen. Ja, Thief, unglaubliche Franchise, die dann einfach mit dem dritten Teil nicht weitergeführt worden ist. Und ja, jetzt denke ich, wird in diesen Tagen, in diesen Wochen ein neuer Thief-Teil angekündigt. Und wenn das so wäre, dann ist das für mich Weltklasse, ja. Absolut Weltklasse und ein Must-Have-Titel. Für mich persönlich sogar noch vor God of War 3 eigentlich der Titel oder Assassin's Creed 2. Das sind so die Titel, auf die ich mich am allermeisten freue. Der würde noch davor kommen, ja. Also wirklich wahr. Thief, wenn das wirklich wahr wird, dass dieses Spiel kommt, ja, dann bin ich total begeistert. Und deswegen muss ich ja zugeben, jetzt, wo ich angekündigt habe, den ersten deutschen Videospiel-Podcast aufzugeben, ja, mit der 100. Folge, jetzt werden so viele Spiele angekündigt, wo man davon ausgehen kann, dass wenn ich nicht mehr dabei bin, ja, dann kommt Assassin's Creed und Thief und Jack and Dexter und Mass Effect und so weiter. Also jetzt muss ich direkt mal gucken, ob ich bei Holle nochmal anrufe und sage, Holle, wann darf ich eigentlich als Gastmoderator auftreten bei dir? Um die Kommentare dieser großartigen Spiele nochmal loszuwerden zu können. Gut, so viel zu den Vorschauen der neuesten Spiele, so viel zum Nintendo DSi. Kommen wir zur Literaturkritik. Und ich habe euch gesagt, ich nehme mir vor, den Godfather of Multikonsolen-Format-Spiel. Für alle die jetzt überhaupt nicht wissen, was kommt jetzt auf sie zu, vor einigen Folgen habe ich es nicht nur angekündigt, sondern ich glaube, es ist ein gutes Jahr her mittlerweile schon, da erschien zum ersten Mal eine, ich glaube, es war im Herbst letzten Jahres, bin mir jetzt nicht ganz sicher, da erschien auf jeden Fall die erste Ausgabe von Console Plus, dem Schwestermagazin von Konsol.at, diesen sympathischen Jungs und Damen, darf man ja mittlerweile sagen, vom Konsol.at-Podcast. Und damals habe ich mit zwei Gastmoderatoren uns dieses Magazin mal angeguckt, weil diese Magazine bewerten ja immer Spiele. Und wir haben gesagt, dann bewerten wir das jetzt auch mal. Wir bewerten mal die Magazine. Daraus entstand die Idee einer Literaturkritik. Das heißt, die beliebtesten oder meistgekauftesten und überhaupt Magazine, die es für Videospiele gibt, die gucken wir uns mal an oder Internetplattformen oder Foren und so weiter und machen das in schöner Regelmäßigkeit und vergeben da auch Punkte von 1 bis 10. Nun haben wir aus unterschiedlichen Gründen das beim Konsol Plus Magazin gemacht und danach nie wieder, ja, aber ich habe bei der letzten Folge gefragt, ob ich nicht das auch alleine machen soll, weil eigentlich haben wir die Literaturkritik, das war halt sehr schön damals, mit, wer war denn dabei? Da war Blue Banshee mit dabei und Lucky KVD, glaube ich, die beiden Jungs. Und das war, hat halt Spaß gemacht, weil jeder ein Magazin aus einer anderen Sicht sieht. Aber ihr habt mir geschrieben, Mensch, Hobbs, du machst ja auch den Spieleflirt alleine, dann kannst du auch eine Literaturkritik alleine machen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Und ich habe vor mir liegen, es ist nicht das erste Spielemagazin multiplattformübergreifend, das es gab. Ja, es wird auch nicht das letzte sein. Ich weiß nicht, ob es das auflagenstärkste ist oder nicht, aber irgendwie für mich ist es der Godfather of Multi-Magazin, ja, Magazine, Multi-Konsolen-Magazine, so heißt es, glaube ich. GamePro, liebe Freunde. Die GamePro-Ausgabe Mai 2009 liegt vor mir. Die natürlich erschienen ist, glaube ich, im März. Habe ich irgendwie auch noch nie so ganz verstanden, warum das so ist. Ja, warum die immer zwei Monate vorher, also Ende März, machen sie dann schon die Mai-Ausgabe und so weiter und so fort. Aber egal, ich habe sie jetzt vor mir liegen, hier die GamePro mit The Chronicles of Riddick auf dem Cover. Und die will ich jetzt mit euch mal gemeinsam durchblättern. Ein bisschen was zur Geschichte oder warte mal, was habe ich denn hier? Lesespaß, Informationsgehalt, Bewertungskompetenz, besonders zu erwähnen. Also diese ganzen Dinge, die gehen wir jetzt gleich mal gemeinsam schnell durch. Etwas zur Geschichte. Ich, als die allererste Ausgabe der GamePro erschien, da war ich ja auch schon Mitte, Ende der meines 30. Lebensjahres und habe trotzdem gewagt, mir dieses Magazin zu abonnieren. Gleich mit der ersten Ausgabe, weil ich fand einfach die Kompetenz, die Beratungskompetenz, Kaufberatungskompetenz sehr hoch in diesem Magazin vom ersten Mal an. Und dann gab es dann noch eine DVD mit den Spieletests oder Schnelltests oder wie das hieß. Sehr humorig, sehr gut. Und ja, dann habe ich das Magazin mehrere Jahre bekommen und irgendwann nervte mich diese wirklich auffallend häufig auftretende, 3 bis 4 Mal pro Ausgabe auffallend häufige Handy-Schmuddelwerbung irgendwie, dass es einem peinlich war, irgendwie in der U-Bahn oder mal draußen an der Parkbank sich das Magazin durchzulesen. Ging irgendwie nicht, weil da irgendwie diese Porno-Werbung immer drin waren. Das war echt scheiße. Das haben sie, glaube ich, viele aufgeregt. Viele Leser der GamePro, was man so in den Leserbriefen entnehmen konnte. Und die Redaktion hat sich immer rausgeredet mit höchstwahrscheinlich auch der wahren Tatsache, dass sie darauf keinen Einfluss haben. Mag auch sein. Nichtsdestotrotz, ich als Käufer kaufe ja das Gesamtkonzept. Und ja, das war für mich damals der Grund, dann ungefähr vor einem Jahr zu sagen, dann bitte ohne mich, und habe dieses Abo dann gekündigt, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, und habe dann tatsächlich nicht mehr so regelmäßig mir die GamePro gekauft. Also die haben schon das jemals durch den Hobst ein bisschen vielleicht gespürt. Ja. Das Lustige war, als ich die dann nicht mehr bekam, diese Zeitschrift, mir dann aber eine mal im Kiosk gekauft habe, stand da drin, ab sofort verzichten wir auf diese Art von Werbung. Da dachte ich, hey super, hättet ihr das ein halbes Jahr eher gemacht, hätte Hobst höchstwahrscheinlich sein Abo behalten. Aber so ist das Spiel nun mal, und da meine Prioritäten, wie am Anfang erwähnt, ja sich auch momentan so wieder ein bisschen verschieben, glaube ich, brauche ich jetzt auch gar kein Abo mehr von einem Spielemagazin, außer vom G-Spielemagazin. Aber das ist ja irgendwie nicht so richtig Videospielmagazin, das ist irgendwie anders, oder? Egal, wir wollen jetzt sprechen über die GamePro, und ich habe es hier vor mir liegen, wie gesagt. Ja, wie ist das Layout der GamePro? Wie finde ich persönlich, ich denke, dass ihr alle die GamePro kennt. Und wie ist das Layout? Da kann ich schon gleich sagen, ja, gelernt, oder? Irgendwie ist es gelernt. Es ist relativ unspektakulär, weil wenn man so oft die GamePro liest und regelmäßig liest, dann ist es immer gleich aufgebaut und immer gleich. Ist natürlich auch, muss man sagen, ein bisschen langweilig. Aber es ist ja auch deswegen gleich aufgebaut, weil es gelernt ist und weil es gut ist. Ja? Weil der Leser sich dran gewöhnt hat und genau sagt, aha, hier finde ich die Vorschau, da finde ich die Spieletests, da finde ich jetzt, keine Ahnung, ne? Dies und jenes. Es ist unspektakulär aufgebaut, es ist auf Nummer sicher aufgebaut, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das muss ja nicht schlecht sein unbedingt. Die Haptik, also wie sich das ganze Magazin anfühlt, ist natürlich schon hochwertiger. Es ist ein gutes Papier, was da verwendet wird. Ja, und die Rubriken sind auch, sag ich mal, klassischer Natur. Ja, klassischer Natur. Bei mir steht als nächstes Informationsgehalt, Service, Qualität der Texte und Videos. Ja. Die ist, finde ich, bei der GamePro, die war bei der GamePro immer die Superstärke. Die ist sehr hoch gewesen und ist jetzt noch ziemlich hoch. Ich finde schon im Laufe der Jahre, man selber verändert sich zugegeben auch, und deswegen ist man da natürlich, wie alles ist das natürlich sehr subjektiv, was ich hier sage. Aber die Qualität hat sich schon ein bisschen verflacht, aber ist immer noch auf einem sehr guten, hohen Niveau. Man merkte halt bei der Schreibe dieses Magazins an, dass da alles Leute sind, die seit Jahren sich mit Videospielen auseinandersetzen, mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen und da schon viel Liebe reinstecken, ohne Frage. Die DVD, die es dazu gibt, früher gab es eigentlich nur Spielemagazin mit DVDs, mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch rar, ja, auch aus Kostengründen. Ich finde aber, die GamePro DVD gehört immer noch zu der absoluten Stärke dieses Magazins, weil sie selber kommentieren, sie lassen es nicht von Profis besprechen, ihre Videos, sondern sie kommentieren selber. Das hat immer noch einen großen Charme. Die Qualität ist gut, die DVD ist beidseitig sogar bespielt, auf der einen Seite als für normale DVD-Player, auf der anderen Seite sogar für mit HD-Qualität, wenn man sie zum Beispiel auf der PlayStation 3 abspielt. Und die hat immer noch ihren eigenen Charme und ist immer noch ein sehr großes Gut, muss ich sagen, bei der GamePro. Und für 5,50 Euro ein Magazin zu bekommen, über 100 Seiten mit dieser DVD, finde ich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach absolut stimmig und okay. die Stärke dieses Magazins, und das hat das Magazin wirklich für mich nicht verloren, auch das, wie alle Dinge ja subjektiv, ist ihre Bewertungskompetenz. Ich finde kein Magazin in deutscher Sprache, oder wenn ich ehrlich bin, ich habe gar keins gefunden, wo eigentlich ich mich immer darauf verlassen konnte, dass wenn die Jungs sagen, das Spiel ist gut, dann finde ich das auch gut, und wenn die Jungs sagen, es ist nicht so doll, dann finde ich es auch nicht so doll. Ganz wenige Ausnahmen gibt es natürlich, die bestätigen die Regel. Ja, in der Ausgabe im Mai zum Beispiel gibt es 92% für GTA Chinatown Wars, und für alle Hörer, langjährigen Hörer des ersten DVP, die wissen, dass ich GTA 4 zwar sehr schätze, aber alle anderen GTA-Titel davor eigentlich nicht so doll fand, und auch GTA Chinatown Wars habe ich mit meinem neuen Nintendo DSi mir zugelegt und habe das Spiel dann 3 Tage später wieder zum Shop zurückgebracht und habe mir was anderes geholt, weil das fand ich doof. Ja. Aber ich bin nun auch kein absoluter Fan der GTA-Serie, und deswegen, da liegt der Fehler an bei mir gerne, ja, und nicht bei den Jungs des Magazins. Ansonsten, wenn die 85% oder mehr geben, weiß ich zu 95%, das ist auch ein Spiel, das mir sicher sehr gut gefallen wird. Und wenn die Jungs irgendwie zu einem Titel, auf den ich mich wirklich gefreut habe, die geben dann nur 60-70%, so 78%, dann kaufe ich mir das Spiel meistens, und das ist dann doch ein Kandidat, der dann schnell bei eBay landet oder zurückgebracht wird, wo ich denke, ah, die Jungs von GamePro haben wieder recht gehabt, das war dann leider doch nicht so doll. Also die, für mich persönlich, der Geschmack der Redaktion, wie man Spiele bewertet, der ist sehr gut. Ja, also da kann ich sehr, sehr gut mit leben. Und meine eigenen Stärken und Schwächen und Vorlieben, die weiß ich dann ja, natürlich. Besonders zu erwähnen, gerade bei der Bewertungskompetenz, ist der super, 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 wie nennt man das eigentlich, Block oder Kasten, ja, wo sie einfach komprimiert die Informationen zu den Spielen bewerten. Den finde ich super. Ich gucke jetzt hier nur mal Wheelman, das ist ja vollkommen egal, ja. Wheelman, so ein Spiel, was 66 bzw. 67% Spielspaß bekommen hat, also wo ich weiß, brauche ich mir eh nicht holen. Da steht dann am Anfang immer Einarbeitungszeit, Spieldauer, Schwierigkeit des Spiels insgesamt, USK-Freigabe und, was ich sehr, sehr wichtig finde, Speichersystem. Also da steht dann auf dem Blick sofort, da sehe ich, kann ich dieses Spiel überall speichern oder muss ich zu Checkpoints laufen? Oder wie wird das gemacht? Das finde ich super, super wichtig, weil es gibt diverse Spiele, die eigentlich bei mir persönlich den Spielspaß sofort verloren haben, weil die Speicherpunkte dermaßen schlecht gesetzt worden sind, dass wenn man irgendwo mal dann etwas nicht geschafft hat, muss man irgendwie die letzten 20 Minuten nochmal spielen. Das ist für mich dann schon gleich so ein Totschlagargument gegen ein Spiel. Und das wird mir viel zu selten erwähnt, und das finde ich super, dass die GamePro das in ihrem Informationskasten sofort hat. Dazu kommt dann auch das Szenario, die Struktur, Spiel, wie viele spielbare Charaktere es gibt, ob es Spezialfähigkeiten gibt, Anzahl der Level, gibt es ein Team-Feature, kann ich das dann zusammenspielen oder nicht, wie hoch ist die Geschwindigkeit bei so einem Spiel, dann bei so einem Racing-Spiel, wie viele Fahrzeuge gibt es, wie hoch ist der Gewaltgrad in einem Spiel, super toll. Und ist ein Download-Content geplant. Also das sind schon mal Informationen, wo ich gleich sage, genial. Alles, was ich wissen will, auf einen Blick sofort in 5 Sekunden. Wunderbar, Jungs. Und dann gibt's noch Einzelwertungen zu Grafik, Sound, Bedienung, Game Design, Story, Umfang. Und dann gibt's nachher ein Fazit von allen Redakteuren, die das Ding dann gespielt haben. Also besser kann man es nicht machen. Besser macht es auch kein deutschsprachiges Spielemagazin. Und da geht allein für mich schon der Daumen extrem nach oben für die Jungs, die Damen und Herren von GamePro, ja, wirklich super. Was ist besonders zu erwähnen bei diesem Magazin? Ich habe es gerade eben gesagt, es gibt keine Schmuddelwerbung mehr. Ja, das hat mich wirklich so extrem gestört, obwohl ich nicht denke, dass ich ein Spießig bin, aber das war so unsäglich schlecht, dass das zu erwähnen ist, dass es das nicht mehr gibt. Das finde ich super. Ja, besonders zu erwähnen ist, leider gibt es zu wenig Berichte mal außer der Reihe. Ja, nun haben wir leider dieses wirklich schreckliche Erlebnis in Winnenden, dieser Amoklauf, der ja auch wieder unser Hobby so ein bisschen in Verruch gebracht hat und wie ich finde, nicht immer zu Unrecht. Da finde ich viel zu viel Videospieler, die blind und blöd gleich auf die Politik wieder schimpfen und hauen, wo man so denkt, bitte seht das alles aus dem Blick auch von Leuten, die mit Videospielen keine Ahnung haben und dann guckt euch mal ein Videospielmagazin an, wie die GamePro oder halt alle anderen Magazine. Und guckt euch mal da an, wie viele Fotos es gibt von Gewaltszenen und Horrorszenen und so weiter. Da sollten wir schon ein bisschen kritischer mit unserem Hobby umgehen, wie ich finde. Auch wenn ich natürlich der Meinung der Videospieler viel mehr folgen kann, die sagen, dass so ein Amoklauf nicht dadurch jetzt, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht dadurch jetzt ausgelöst wird. Es ist halt nur ein kleiner Mosaikstein von vielen und Dinge wie Erziehung und soziale Kompetenzen sollten weitaus höher gewertet werden als Videospiele. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema und die GamePro hat sich diesem Thema auch in der Mai-Ausgabe angeboten, ja, und sie haben darüber geschrieben, der Chefredakteur hat es sich nicht nehmen lassen, Markus Schwertl, darüber seine Meinung zu schreiben, auch sehr gut, wie ich finde. Interviews, die dann da drin stehen, sind ein bisschen nicht so richtig dolle, aber zumindest, dass man auch hier Menschen interviewt hat, Medienexperten interviewt hat, wie sie denn zu dem Thema Videospiele und Gewalt stehen, das finde ich ganz anständig. Ansonsten war es das, glaube ich. Ne? Ich glaube, zwei Seiten kommt das drin vor. Hätte man vielleicht bei der Heftigkeit der Diskussion der Medien in den letzten Wochen dem Amoklauf beziehend, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Ansonsten ist es schade bei der GamePro, dass sie zu wenig auch mal solche Dinge, also Randthemen mal fokussieren. Sie haben dann meistens vorne in den Bereichen, wo sie so News haben, ne, so schnelle News, da ist dann meistens auch so ein persönliches Vorwort eines Redakteurs. Dieses Mal zum Beispiel von Bernd Fischer, wenn er über den DSI spricht, ja, dass man keine Gameboy-Spiele mehr da abspielen kann und was er schade findet. Aber egal, aber sowas liest man eigentlich mal ganz gern. Da sind sie eigentlich mir ein bisschen zu wenig mutig. Da würde ich mir von der GamePro wünschen, dass sie einfach mal ein bisschen mehr machen, als nur ihre Standards runter mit Spieletests und Previews. Ne? Was kann man noch sagen? Wie gesagt, DVD finde ich sehr gut und ja, ihre Bewertungskompetenz ist großartig. Also mehr gibt es, glaube ich, von meiner Seite zur GamePro, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wünsche mir da ein bisschen mehr Mut. Ach ja, und ein bisschen mehr könnte man vielleicht auch noch sagen, bei diesem ganzen winnenden Thema eben fiel es mir noch ein. So, jetzt gehe ich aber nochmal ans Telefon. Moment bitte. Ja, hallo? Wer stört denn? Ich mache gerade hier eine Aufnahme für den ersten deutschen Videospiel-Podcast. Ja, sagen Sie dem Präsidenten bitte, er kann mich später anrufen, ja? Danke, tschüss. So, gibt's auch gar nicht. Also, noch einmal zur GamePro zurück, zum Fazit sozusagen. Also, bisschen mehr mutiger sein und ich habe es gerade eben mit Winnetou nochmal gesagt, aber ich glaube, da hätte ich jedes Magazin nehmen können. Bitte versucht, nicht ganz so engstirnig zu sein mit eurem Hobby. Und wenn man sagt, also Videospiele, ja, das ist hat mit so einem Amoklauf gar nichts zu tun und man blättert einfach hier nur durch so ein Spielemagazin wie die GamePro, was ja auch von Jugendlichen und auch teilweise von Kindern ja gekauft wird. Und dann siehst du ja The Chronicles of Riddick, wie er gerade Leute da in Schwitzkasten hat und bedroht. Und wenn du ja, diese ganzen Zombie-Dinger hier siehst, diese ganzen Spiele und Resident Evil 5 und The Conduit und wie sie alle heißen, da muss man einfach sagen, yo, das ist für erwachsene Leser, so für mich und für die meisten Hörer dieses Podcasts überhaupt gar kein Thema, aber ein bisschen schwierig für so ein Spielemagazin, sich damit richtig auseinander und seriös auseinanderzusetzen und da sind dann vielleicht nur zwei Seiten nicht immer so richtig toll. Oder wäre vielleicht anderes ein bisschen notwendiger. Aber wir werden sehen, wie die Leserbriefe sind in der nächsten Ausgabe. Wir werden schauen. Fazit, GamePro ist weiterhin ein sehr gutes Spielemagazin. Ich finde ihre Seite jetzt als über 40-Jähriger mir einfach viel zu wild und zu bunt. Ich bin mit Sicherheit aber auch nicht deren Zielgruppe. Und auch der Podcast, den ich jetzt zugegeben vor seit über einem Jahr schon nicht mehr gehört habe. Aber der Podcast war leider eine Totalkatastrophe am Anfang. Ich weiß nicht, wie er jetzt ist, aber wurde irgendwie vom Praktikanten besprochen und wurde irgendwie nur, da wurden nur Texte vorgelesen. Ich weiß nicht, wie der heute ist. Ich höre mir gerne mal wieder an, wenn ich jetzt damit falsch liege. Aber das können die Jungs von Consola.at zum Beispiel 1000-mal besser. Und das hat mich natürlich ein bisschen gestört als deutscher Leser, dass das deutsche Vorzeigemagazin GamePro nicht so einen tollen Podcast hinbekommt. Aber ich sollte ja nur meine Meinung, meine Literaturkritik zum Magazin selber sagen. Und da kann ich nur sagen, viel richtig gemacht. Sie bleiben ihrer Stärke treu. Das ist ihre Beratungskompetenz. Sie fokussieren absolut die Spiele, also Vorschauen und Tests und keine Ahnung, Most Wanted List und so weiter. Sie gehen also sehr viel auf Spiele ein und letztendlich das ist ja das, was die meisten von uns auch lesen wollen. Es ist ein bisschen unspannend, das Magazin. Wenn du es 2-3 Mal gelesen hast, dann weißt du genau, wie es aufgebaut ist. Und aber dafür findest du dich auch wieder zurecht. Ist ja auch wieder ein Vorteil. Und letztendlich, meine Wertung von 1 bis 10 ist eine ziemlich uneuphorische 9. Eine ziemlich uneuphorische 9. Ich gebe 9 Punkte für die GamePro. Weil ich halt denke, ja, wenn ich mich über Spiele informieren will, was kaufe ich? Ich kaufe persönlich die GamePro. Das seit Jahren. Und letztendlich, das ist ihre Stärke. 9 Punkte an die Jungs. Also herzlichen Glückwunsch hier vom ersten deutschen Videospiel-Podcast an dieser Stelle. Habt ihr gut gemacht. Und ohne Unterbrechung und vielleicht sogar ohne Telefonklingeln, mal gucken, ich glaube, das Telefon klingelt noch ein paar Mal heute, geht's weiter in unserer schnuckeligen Ausgabe dieser 95. Folge des ersten deutschen Videospiel-Podcasts. Mein Gott, seit 50 Minuten und 20 Sekunden rede ich hier schon alleine, da wirst du auch verrückt, oder? Und zwar kommen wir jetzt zum Spieleflirt. Das können wir schnell machen, ja. Es ist ein Nintendo-Spiel, das hat aber nichts damit zu tun, dass er schnell machen kann. Aber es ist ein Nintendo-Spiel, aber die meisten von euch kennen das Spiel und zwar seit über 10 Jahren und deswegen kann ich schnell machen. Ich habe mir gekauft für unglaubliche 40 Euro, ich muss bekloppt gewesen sein, weil das Spiel kann man glaube ich für unter 10 schon kaufen, wenn man es für den PC haben will. Ich habe es mir aber für die Nintendo Wii Konsole gekauft, Baphomets Fluch, Director's Cut. Ja, den Director's Cut gibt es natürlich nur für die Wii, die Frage ist, braucht man ihn? Also ich habe mir das Adventure Baphomets Fluch gekauft für die Nintendo Wii-Konsole. Es ist natürlich die Vollversion, es ist klar. Ich habe es bisher circa 2 Stunden gespielt. Und worum geht es bei diesem Spiel? Es ist ein, wie ich es sage, Point-and-Click-Adventure, wie ihr wisst. Man ist George. George kommt nach Paris und wird Zeuge eines Bombenattentats, wo auch jemand zu Tode kommt. Und natürlich als guter amerikanischer Tourist in Paris will er diesen Mord aufklären. Ist klar. Dabei lernt er eine französische, charmante Journalistin kennen und die beiden gemeinsam versuchen also jetzt diesen Mörder zu stellen und kommen dahinter dunkle Geheimnisse, die ich nicht weiter erzählen will. Wenn es irgendeinen Menschen da draußen noch gibt, der noch nicht Baphomets Fluch gespielt hat, dem will ich ja die Freude nicht nehmen. Ich persönlich habe das Spiel wirklich noch nie gespielt, habe damit schon seit, ich glaube 1996 ist es rausgekommen für den PC, hat mehrere Preise abgesahnt und hat ja auch einen zweiten und dritten Teil bekommen. Und ich habe mir das Original irgendwie noch nie durchgespielt und deswegen habe ich mich richtig gefreut, mal wieder mit dem Nintendo, mit der Nintendo Wii so ein Adventure zu spielen. Ich war sowieso immer ein bisschen heiß darauf, mir endlich mal ein Adventure für die Wii zu kaufen, weil Geheimakte Tunguska spiele ich ja für den DS, das funktioniert halt auch super. Und als ich dann noch gehört habe, dass es einen Director's Cut gibt und dass, wenn man bei Rätseln nicht weiterkommt, dort mehr geholfen wird als bei der PC-Version, da habe ich mir gedacht, super, dann kannst du ja nichts falsch machen. Und deswegen habe ich mir dieses Ganze zugelegt. Wie sieht das Spiel aus? Es ist natürlich in die Jahre gekommen. Ja, man hat da nicht sehr viel mehr dran geändert. Es ist der Director's Cut. Den muss man diesmal allerdings, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Normalerweise ist es ja so, beim Kinofilm, beim Director's Cut, dann sieht man halt die Vollversion. Ja, und für das Kino wurden dann einige Passagen halt rausgeschnitten, die dann beim Director's Cut wieder zu sehen sind. Hier wurde es, glaube ich, anders gemacht. Ja, hier gibt es halt die volle Baphomets Fluch-Packung. Plus ein paar neue Rätsel, nämlich man kann auch noch diese französische Journalistin spielen, was man, glaube ich, beim Original nicht tun konnte. Und die löst auch für diesen Fall, sage ich mal, zeitgleich auch noch so ein paar Rätsel, die wichtig sind. Man merkt da, empfinde ich so ein bisschen, dass die Zeichnungen, gerade die Hintergründe, ein bisschen moderner sind als beim Original und auch sehr merkwürdig die deutsche Sprachausgabe, die ich als insgesamt sehr gelungen empfinde. Da sind teilweise andere Synchronsprecher, die dann den George oder diese französische, sag mal schnell, Journalistin spielen. Sprechen. Die Sprecher spielen ja nicht, die sprechen ja. Also sprechen. Und zumindest hört es sich so an. Ich glaube, es sind auch andere Personen, die da synchronisieren. Und wenn nicht, dann haben sie ja auf jeden Fall das an einem anderen Moment und nach einer anderen Zeit aufgenommen und die Stimmen klingen anders. Ansonsten, das Spiel sieht auch nach 13 Jahren immer noch ziemlich charmant aus. Natürlich, was die ganzen Bewegungen der Figuren angeht, die Zeichnung der Figuren, das ist natürlich alles schon 10 Jahre alt. Aber es hat, dieses Spiel hat etwas, was wenig Spiele haben, nämlich Charme. Ja? Und das kommt auch durch die Art der Präsentation und der Optik und der Grafik. Die ist nicht State of the Art, die ist jetzt nicht schicki, aber sie ist irgendwie schön und sie, ja, sie hat Charme. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich persönlich finde auch, im Jahr 2009 sieht Baphomets Fluch auf dem Nintendo Wii immer noch ziemlich schön aus, wenn man das auch mit anderen Maßstäben messen muss, als wenn man jetzt halt irgendein Grafikbrett daneben hält. Dann, damit kann natürlich ein 13 Jahre altes Spiel nicht mehr mithalten. Was mir gefällt an diesem Spiel ist, wie gesagt, der Charme, den ich gerade angesprochen habe, aber auch für mich ganz wichtig, wenn ich ein Adventure spiele, die Möglichkeit, und das gibt mir dieses Spiel, wenn ich bei Rätseln nicht weiterkomme, kann ich mir diverse Tipps holen. Also es wird jetzt nicht einem komplett verraten, wie dieses Rätsel zu lösen ist, aber man kann mehrere Tipps sich geben lassen. Und wenn man so ein, zwei Tipps sich geben lässt, dann kommt man meistens auch wirklich dann auf die Lösung. Also ich habe momentan keine großen Schwierigkeiten, beziehungsweise ich habe keine großen Schwierigkeiten, wenn ich keine haben will. Denn diese Tipps werden gezählt, wie oft man sich einen Tipp abruft. Und dadurch kriegt man nachher, wenn man das Spiel durchgespielt hat, natürlich auch eine gewisse Benotung. Und natürlich ist schon mein Anliegen, dass ich mit so wenig Tipps wie möglich durch das Spiel komme. Und so habe ich auch schon ein paar Mal an einem Rätsel mal länger als eine Viertelstunde gesessen, weil ich gedacht habe, irgendwelche Schieberätsel, das gibt's doch gar nicht, wie geht denn das? Ja? Und dann ist man immer dabei und sagt, hole ich mir jetzt noch einen zweiten Tipp ab oder nicht? Und ich habe auch ein paar Rätsel gut gelöst, ohne dass ich mir einen zweiten Tipp abgeholt habe. Aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man weiß, man könnte sich jetzt noch einen Tipp abholen. Ja, das ist, finde ich, sehr charmant gemacht. Es hat so ein bisschen, ich weiß, einige von euch werden jetzt lachen. Ich bin ja noch lange nicht durch bei Baphomets Fluch und ich weiß grob, worum es geht, weil ich den dritten Teil zu einem gewissen Prozentsatz schon gespielt habe und der baut sich natürlich auf die ersten beiden auf und deswegen weiß ich ungefähr schon, worauf das wohl hinauslaufen wird bei diesem ersten Teil, Baphomets Fluch. Nichtsdestotrotz, ich finde, es hat so ein bisschen was so von Dan Brown Atmosphäre. Ja? Vielleicht war er jetzt auch in Paris spielt, ich weiß auch nicht. Ja, aber so ein bisschen Da Vinci Code mäßig, finde ich. Ja, es ist einfach ein schönes Spiel. Also, bringt Spaß, spielt man mal gern zwischendurch. Ja, was mir nicht so sehr gefällt an dem Spiel, kann ich gar nicht sagen. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn man das Ganze eventuell auch auf eine 2009er Grafik gebracht hätte, ohne den Charme zu verlieren. Vielleicht ist es aber auch nicht möglich. Ja, aber das wäre natürlich schon toll. Und ich finde, ich musste da zum Beispiel vor kurzem ein Foto, Fotoschnipsel zusammenpuzzeln, damit es wieder ein großes Foto ergibt. Und diese Wii-Steuerung ist da doch manchmal echt suboptimal. Dann hat man zwar natürlich versucht, man musste dann auch drehen mit dem Wii-Controller, aber das wirkt manchmal ein bisschen sehr stark gewollt. Und ja, das kann ich mir vorstellen, klappt mit der Maus am PC dann einfach einfacher und besser. Oder da hätte man zumindest sagen können, du kannst auch hier auch ein Steuerkreuz verwenden und musst nicht unbedingt jetzt minutenlang durch die Luft fuchteln, um dann so einen kleinen Papierschnipsel an die richtige Ecke zu drücken, weil der ist durch die Kontrollmöglichkeiten des Wii ist es auf den Punkt genau manchmal nicht so richtig ideal. Ne? Ja, ist aber auch schon eigentlich fast alles, was mich nervt. Insgesamt finde ich es halt sehr charmant, sehr schön, das Spiel. Und ich bin richtig froh, dass ich mir dieses Spiel gekauft habe. Es ist natürlich Ja, wenn man durch die Mediamärkte und Saturnmärkte dieser Welt geht und da liegt Baphomets Buch für 94 oder für 99 für einen PC rum, dann ist 40 Euro einfach zu viel, kostet diesem Spiel jetzt auch einen Punkt. Ich hätte dem Spiel gerne 8 Punkte gegeben, ich gebe ihm jetzt 7 Punkte, weil man schon sagen muss, aber wenn ihr dieses Spiel findet für die Wii, ja, und das wird ja relativ bald der Fall sein, vielleicht zu einem Preis so um die 20 Euro, dann ist es sicher ein geiles Spiel. Ich gebe diesem Spiel 7 Punkte, es ist eine tolle Unterhaltung, eine schöne, oder gebe ich 8 Punkte? Ich will ja keine 0,5 geben, so wie der Holle das machen will. Gebe ich jetzt 7 oder 8 Punkte? Was meint ihr? 7 oder 8? Eigentlich bin ich ja begeistert von dem Spiel. Ach komm, ich gebe jetzt 8 Punkte, oder? Ach, was soll das jetzt mal? Ich gebe jetzt 8 Punkte. Ich gebe 8 Punkte. 8 Punkte für Baphomets Fluch, Director's Cut für die Wii. Bin gut drauf, Sonne scheint und Spiel ist ja auch schön. Gut, das war der Spieleflirt für dieses Mal. Und nach fast exakt einer Stunde kommen wir langsam aber sicher zum Schluss dieses Podcastes. Haha! Ja, aber ich will natürlich euch noch die Charts vorlesen, und zwar die April-Charts von unserer Mutterseite Game 30. Die Macher und die Mitglieder von dem besten Forum der Welt für Videospiele ab 30, von Game 30, die seien hier gegrüßt. Blue Banshee als Co-Admin hat mal wieder volle Arbeit geleistet mit Rockstar 70 zusammen, und sie haben die April-Charts aufgestellt. Und welche 10 Spiele am meisten gespielt werden, das will ich euch jetzt mal vorlesen und das Ganze kurz, knapp und unverblümt. Auf Platz 10 in den Game 30 Charts ist Dead Space für die Xbox 360 wie auch für die PlayStation 3. Auf Platz 9 ist Forza Motorsport 2 für die Xbox 360. Auf Platz 8 NHL 09 für die Xbox 360 wie auch für die PlayStation 3. Auf Platz 7 FIFA 09 für die Xbox 360 wie auch für die PlayStation 3. Auf Platz Nummer 6 Street Fighter 4 für die Xbox 360 und für die PlayStation 3. Auf Platz Nummer 5 Ghost Recon Advanced Warfighter 2 für die Xbox 360. Wundert mich jetzt hier ein bisschen. Gibt es da irgendwie ein Update, das ich nicht kenne? Ja, ist ja auch, sind ja einige Oldies hier mit FIFA und mit NHL und mit Forza und jetzt Ghost Recon, ja. Oder Recon, wie heißt das eigentlich? Ghost Recon oder Ghost Recon? Ich glaube Ghost Recon, oder? Okay, auf Platz Nummer 4 ein Spiel von Epic, über das wir hier nicht sprechen dürfen. Es gab aber einen zweiten Teil von einem Spiel, das glaube ich auch noch nicht so richtig erschien. Also ihr wisst schon, wovon ich spreche, ja? Also die Cracks unter euch, die wissen, was auf Platz 4 ist, aber den Titel, da will ich und darf ich hier nicht nennen. Auf Platz 3, eines meiner Lieblingsspiele, Peggle, ja, also, nee, Lieblingsspiel ist das falsche Wort, das ist nicht eines meiner Lieblingsspiele, also bei einer meiner Lieblings-Casual-Spiele, ja, kleine, süchtig machende Spiele für zwischendurch, ja, auf dem PC, jetzt auch auf dem Xbox 30 Live Arcade Marktplatz, und diese Version vom Marktplatz ist auf Platz 3 in den Game 30 Charts, dann auf Platz 2 Resident Evil 5 für die Xbox 360, wie auch für die PlayStation 3. Und auf Platz Nummer 1 Killzone 2 für die PlayStation 3. Das bedeutet aber, wenn man hier das Game 30 Forum verfolgt, wie ich in den letzten Jahren, wahnsinnig viele PlayStation 3 Titel in den Charts. Das ist ja nicht auszuhalten geradezu. Gut, also schöne Entwicklung, wie ich finde. Das, meine Damen und Herren, liebe Hörer des ersten deutschen Videospiel-Podcasts, das soll es gewesen sein. Es tut mir leid, wenn wir so selten erscheinen, aber dafür habe ich jetzt ja auch eine Stunde aufgenommen, und beim nächsten Mal sitzt vielleicht wieder Proxy an meiner Seite oder Holle oder vielleicht ist mir mal wieder zugeschaltet Lucky oder Rockstar oder Blue Banshee. Ich würde mich freuen, mal sehen, was machbar, mal sehen, was möglich ist. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt zu unserem Podcast, dann geht auf unser Internettagebuch, das man findet unter dvpblog.blogspot.com. Und jetzt habe ich eine Stunde und fast 3 Minuten aufgenommen und es hat nicht mehr das Telefon geklingelt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gehe jetzt in die Sonne, ich gehe ein bisschen zocken ich hoffe, ihr tut das Gleiche. Euch wünsche ich alles Glück dieser Welt beim Zocken und würde mich freuen, wenn ihr auch in der 96. Folge wieder zuschlagt und reinhört hier beim ersten deutschen Videospiel-Podcast. Alles Gute, bis dahin, tschüss, sagt euer Hobbs.